WDR Zeitzeichen. Stichtag heute, 1. Juni 1983. Der Todestag der Schriftstellerin Anna Segers.
Die Gärten waren schon lange grün draußen in Adlershof, dem bescheidenen Viertel im Südosten Berlins, und die Sommertage bereits erfreulich warm. Aber der kleine Balkon im Haus Nummer 81 der Volkswohlfahrtsstraße blieb diesmal leer. Dort hatte die Schriftstellerin Anna Segers sonst oft gesessen und geschrieben. Auf einem Klapptisch vor sich die alte Schreibmaschine, daneben Aschenbecher und eine Packung Zigaretten. Doch jetzt war Anna Segers krank. Seit vielen Jahren schon hatte sie immer wieder lange Monate im Krankenhaus verbracht. Und dort starb sie dann auch, am 1. Juni 1983, heute vor 25 Jahren. Sie war 82, müde und oft verwirrt. Doch ein Freund, der sie spät noch besuchte, sagte:
Immer wenn sie sich erinnerte, hatte sie ein ganz junges Gesicht, war sie die Alte.
Da hatte sie Erinnerungen an ein Leben so voller Ereignisse, dass es fast über ihre Kräfte gegangen war. Die Schriftstellerin Christa Wolf über Anna Segers bei einem Festessen, als einer der Redner den Anwesenden wenigstens noch ein Leben wünschte.
Da sah ich einen Schrecken im Gesicht von Anna Segers, fast ein Entsetzen. Und ich hörte sie sagen, um Gottes Willen, das eine ist schon lang genug. Dann aber verwischte sie den Eindruck, den dieser Satz auf uns machte, sofort mit jenem Lächeln, das für sie charakteristisch war und das sie in Sekundenbruchteilen auf ihrem Gesicht aufblenden und wieder auslöschen konnte.
Denn Anna Segers war eine schöne Frau, bis ins hohe Alter hinein. Ein klares Gesicht mit großen dunklen Augen, einem vollen Mund, die Haare im Nacken verknotet. Und sie hatte eben dieses umwerfende Lächeln. Dieses Lächeln, so Christa Wolf weiter.
Höflich, vielleicht herzlich, jedenfalls beschwichtigend, begütigend, war eines ihrer Verstecke. Ich habe es oft gesehen, bei vielen sehr unterschiedlichen Gelegenheiten. Den Ausdruck von Schrecken sah ich nie wieder, aber ich vergaß ihn nicht. Oft schien er mir durch ihr Alltagsgesicht hindurch zu schimmern. Ein Signal für eine Existenz, deren tragische Züge verborgen bleiben sollten.
Vor allem schreibe ich, weil ich das Bedürfnis habe zu schreiben. Von Kindheit an das Bedürfnis zu schreiben.
So die alte Anna Segers kurz vor ihrem Tod. Doch schon die junge, die damals noch Nettie Reiling hieß, hatte ihr Ziel sicher vor Augen. Almut Giesecke, die Mitherausgeberin der Briefe von Anna Segers.
Sie wusste, sie wollte und sie konnte schreiben. Das stand für sie fest. Aber sie hat eben noch gesucht, in welcher Form. Politisch war sie da noch ganz ungeformt.
Das lag auch an ihrer Herkunft aus gutbürgerlich-jüdischem Elternhaus.
Sie wurde 1900 in Mainz geboren, war die Tochter eines Kunst- und Antiquitätenhändlers. Die Mutter kam aus einer reichen Frankfurter Kaufmannsfamilie, also sie wuchs behütet und wohlversorgt auf, was dahin ging, dass sie dann also Abitur machen und studieren konnte, was ja in der Zeit nicht gerade das Übliche war. Von 1920 bis 1924 hat sie in Heidelberg studiert, Sinologie, Geschichte, Kunstgeschichte.
In Heidelberg lernte Nettie Reiling ihren späteren Ehemann kennen, den jüdischen Exilungarn Laszlo Radvanyi, einen überzeugten Kommunisten. Er hat sie politisch stark beeinflusst. Das schimmert schon durch in ihren ersten Geschichten, Grubetsch, 1927 veröffentlicht, und in ihrer bekannten Erzählung Aufstand der Fischer von Santa Barbara. Beide Erzählungen erschienen unter dem Pseudonym, das Nettie Reiling damals für sich erfand, Segers. Und für beide erhielt sie 1928 den renommierten Kleistpreis.
Brecht sagte, verändere die Welt, sie braucht es. Und das war auch ihre Maxime, hat sie so nicht gesagt. Ja, aber natürlich wollte sie die Welt verändern, zum Besseren hin, immer mit dem Blick auf die Sowjetunion, wo man ja glaubte, da ist es geglückt. Und sie wünschte sich, daran teilzunehmen. Ihr Mittel war die Literatur.
Anna Segers heiratete Laszlo Radvanyi 1925 und zog mit ihm nach Berlin. Sie trat der Kommunistischen Partei bei und dem Bund proletarisch-revolutionärer Schriftsteller, politisch und kulturpolitisch äußerst aktiv. Deshalb standen die jüdische Kommunistin und ihr Mann 1933 nach dem Sieg der Hitlerpartei auch hoch oben auf der schwarzen Liste der Nazis. Das Ehepaar Radvanyi floh mit den beiden kleinen Kindern Peter und Ruth nach Paris. Dort arbeitete sie bis zur Erschöpfung. Politisch in der Volksfront gegen die Nazis, in Schriftstellervereinigungen, sie knüpfte internationale Kontakte, sie schrieb Hörspiele und Artikel für Exilzeitschriften.
Es mag seltsam erscheinen, wenn ich sage, dass meine Lage dadurch erschwert wird, dass ich nicht nur Schriftstellerin, sondern auch Mutter von zwei Kindern bin. Das alles führt dazu, dass ich vom Morgen bis zum Abend eingespannt bin. Ich muss alles so ernsthaft und energisch in Angriff nehmen, damit ich Arbeitsbedingungen für mich schaffe.
Eine Frage aber quälte Anna Segers besonders. Warum konnten die Nazis das deutsche Volk so leicht erobern, auch die deutsche Arbeiterschaft? Warum glaubten die nicht an die Kommunisten mit ihren Ideen und Träumen von einer neuen, besseren Welt? Ein Thema auch in Anna Segers berühmtem Roman »Das siebte Kreuz«, den sie in Paris begann. Die Geschichte von Georg Heißler, der zusammen mit 6 anderen Häftlingen aus einem Konzentrationslager flieht. Alle werden wieder gefangen und getötet, zur Abschreckung an Bäume gefesselt, die aussehen wie Kreuze. Nur das siebte Kreuz bleibt leer. Georg Heißler kann entkommen, weil mutige Menschen ihm auf seiner Flucht helfen.
Ein kleiner Triumph, gewiss. Und doch ein Triumph, der einen die Kraft plötzlich fühlen ließ, nach wer weiß wie langer Zeit. Jene Kraft, die lange genug taxiert worden war, sogar von uns selbst, als sei sie bloß eine der vielen gewöhnlichen Kräfte der Erde, wo sie doch die einzige Kraft ist, die plötzlich ins Maßlose wachsen kann, ins Unberechenbare.
Fast 8 Jahre lang lebte Anna Segers mit ihrer Familie in Frankreich. Dann marschierten die Deutschen ein. Wie sie es schaffte, rechtzeitig vor der Verhaftung durch die Gestapo unterzutauchen, ihren Mann aus dem Internierungslager de Vernet zu befreien, mit Hilfe von Freunden eine Ausreisebewilligung nach Südamerika zu ergattern, in ständiger Sorge und Todesangst, auch das ist ein Kapitel ihres Lebens, über das sie nie öffentlich gesprochen hat. Aber, so der Literaturwissenschaftler Hans Meyer,
ich glaube, dass Anna Segers ein ungewöhnlich mutiger Mensch gewesen ist. Auch in der Art, wie sie den Mut manchmal zu verstecken wusste. Sie hat immer wieder in Lebensgefahr gelebt, auch später immer wieder. Sie hat immer viel mehr Angst um ihren Mann, immer mehr um die Familie. Das bedeutete doch ein außerordentliches Maß nicht nur von Mut, sondern auch von geistiger Klarheit.
Mut und geistige Klarheit auch im neuen Exil in Mexiko ab 1941. Eine Notlösung, weil die USA ihr die Einreise verweigerten. Die Sprache, das Land und seine Probleme waren ihr fremd. Doch Anna Segers schrieb an einen Freund:
Das Leben hier gefällt mir sehr. Das Klima, die Farben, das Ländliche. All das gibt mir die Gewissheit, hier leben und arbeiten zu können.
Aber auch jetzt wieder Unsicherheit, Armut, harte politische Richtungskämpfe innerhalb der exilierten Kommunistengruppen, furchtbare Erlebnisse. Anna Segers erfuhr, dass ihre Mutter im KZ gestorben war. Sie selbst wurde bei einem Unfall so schwer verletzt, dass sie tagelang in Lebensgefahr schwebte und auch später oft an den Folgen litt. Aber sie hatte auch Glück. Ihr Roman »Das siebte Kreuz« wurde ein großer internationaler Erfolg und sie vollendete ihren zweiten bekannten Roman »Transit«, in dem sie ihre Erlebnisse im französischen Exil verarbeitete. In ihrer autobiografischen Erzählung »Der Ausflug der toten Mädchen«, einem Rückblick auf das Deutschland ihrer Jugend, schrieb sie damals:
»Die Lust auf absonderliche, ausschweifende Unternehmungen, die mich früher einmal beunruhigt hatte, war längst gestillt bis zum Überdruss. Es gab nur eine einzige Unternehmung, die mich anspornen konnte. Die Heimfahrt.«
Als Anna Segers im April 1947 nach Deutschland zurückkehrte, tat sie sich schwer mit und in dem zerstörten Land.
»Ich bin in die Eiszeit geraten. So kalt kommt mir alles vor. Nicht, weil ich nicht mehr in den Tropen bin, sondern weil viele Sachen ganz beklemmend und ganz unwahrscheinlich frostig für mich sind, ob es um die Arbeit, um Freundschaften oder um politische, menschliche Sachen geht.«
Aber als Anna Segers sich dann doch zum Bleiben entschied, musste es im sozialistischen Teil Deutschlands sein, wo man ein Land aufzubauen versuchte, das ihren politischen Träumen entsprach, antifaschistisch und der Boden und die Produktionsmittel in den Händen des Volkes. Sie zog mit ihrem Mann nach Adlershof, in die Straße, die später nach ihr benannt wurde, in eine bescheidene Wohnung, die heute Gedenkstätte ist. Und von dort aus unterstützte sie den Aufbau des Landes durch ihre Literatur und durch ihre öffentlichen Auftritte, auch als Vorsitzende des Schriftstellerverbandes der DDR.
Was aber geschrieben wird über den Aufbau oder über die Schulen oder über die Liebe oder über die Freundschaft, das wirkt zurück auf den Leser. Ja, es wirkt dann wieder zurück auf die Wirklichkeit, wirkt auf den ganzen Aufbau, sogar manchmal auf Freundschaften und auf Liebe, auf die Arbeit, auf das Denken und Fühlen der Menschen, die das Geschriebene lesen.
Anna Segers wurde eine kulturelle Galionsfigur für ein System, dem sie unbeirrbar die Treue hielt. Aber sie sah auch die Wirklichkeit. Einen Staat, in dem reglementiert, verboten, verhaftet wurde, in dem die künstlerische Freiheit dauernd an ihre Grenzen stieß. Die Berliner Segers-Expertin Almut Giesecke.
Sie hat darüber nicht gesprochen und sie hat auch nicht mit Freunden darüber gesprochen. Es hat sie verletzt, das ist ganz klar. Ja. Es fing ja damit an, dass man sofort ihren Roman Die Toten bleiben jung kritisierte, weil sie da die proletarischen Figuren weniger gekonnt gezeichnet hätte angeblich wie die bürgerlichen. Und sowas musste sie alles aushalten und sie hat das gehasst. Also diese Bevormundung, diese Einengung, dagegen hat sie sich immer gewehrt und sie versucht immer so ihren eigenen Weg zu gehen, sich das eigene zu erhalten, aber gleichzeitig die damit verbundenen Konflikte zu entschärfen.
Als Schriftstellerin aber zahlte Anna Segers einen hohen Preis für ihre Loyalität. Romane wie Die Entscheidung oder Das Vertrauen sind misslungen, hölzern und tot, auch wenn sie noch einige großartige Erzählungen schrieb, Drei Frauen aus Haiti zum Beispiel. Zu einer desillusionierenden Erfahrung wurde für Anna Segers auch der Fall Janka. Während des Ungarnaufstands 1956 wollten sie und einige Freunde den alten Weggefährten Georg Lukacs gegen ein ausdrückliches Verbot Walter Ulbrichts in Sicherheit, sprich in die DDR bringen. Der Verleger Walter Janka wurde dabei erwischt und zu einer langjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Anna Segers und andere Schriftsteller mussten dem Prozess beiwohnen. Später erhob Janka bittere Vorwürfe, dass sie damals nicht öffentlich protestiert habe. Almut Giesecke.
Was Janka in seinem Buch geschrieben hat, Schwierigkeiten der Wahrheit, hat sich so festgesetzt, also der Vorwurf Anna Segers stand nicht auf im Prozess und hat nicht gesagt, das stimmt alles nicht. Aber es stimmt nicht, dass sie für ihn nichts getan hätte. Sie hat es nur auf ihre Art getan. Aber Segers ist zweimal bei Ulbricht gewesen, das lässt sich nachweisen. Sie hat sich für andere Leute auch eingesetzt, still und wirkungsvoll. Das war ihre Art.
Anna Segers schwieg zu vielem. Und das wird ihr oft bis heute zum Vorwurf gemacht. Ihre Freunde aber hielten zu ihr und sie hatte gute Freunde überall auf der Welt.
Sie wurde geboren, um treu zu sein. Sie war korrekt, wie unbesonnen sie auch scheinen mochte. Eine Bewohnerin der Welt des Mondes.
So der brasilianische Schriftsteller Jorge Amado.
Warum denke ich an den Mond, wenn ich an Anna denke? Wegen ihrer Schönheit, sicherlich. Ich habe keine schönere Frau gekannt, kein verehrungswürdigeres Wesen. Meine Schwester Anna.
Als Anna Segers starb, am 1. Juni 1983, war sie alt und krank und unendlich müde. Und doch gilt auch für sie vielleicht, was sie selbst einem anderen in den Mund gelegt hat, damals in ihrem berühmten Roman »Das siebte Kreuz«.
Bekennen Sie sich auch heute noch zu Ihren alten Ideen? Das hätte man mich gestern fragen sollen. Heute kann ich nicht mehr antworten. Gestern hätte ich Ja rufen müssen. Heute darf ich schweigen. Heute antworten andere für mich. Die Lieder meines Volkes, das Urteil der Nachlebenden.
Zeitzeichen. Täglich um 8:55 auf WDR 5, um 15:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. WDR.de